Fortuna Düsseldorf, überragender Trainer, überragende Mannschaft, 102 Punkte Saison incoming.
Ich würde mich dir anschließen, Thorsten.
Ich bin tatsächlich gespannt, also weil ich habe ja eben von Mannschaften gesprochen, die aussteigen müssen und ehrlich gesagt gehört da für mich Düsseldorf dazu. Ich bin per se Fan davon, dass man eben auch an Timo weiter festhält. Man muss das ja auch im heutigen Fußballgeschäft einfach mal loben, dass er weiterhin da ist. Aber ich muss ehrlich sagen, sie gehören für mich in die Top-Ränge, aber so direkt auf Platz 1 würde ich sie nicht setzen.
Wir sind ja nicht böse, Eva, wir wollen nur deine Meinung hören. Das ist schon okay.
Weiß ich nicht, vielleicht fehlt mir da noch der ein oder andere Transfer, wo ich gesagt hätte, boah, das ist jetzt irgendwie genau der Spieler, den Fortuna Düsseldorf braucht.
Du kennst Al-Assouzi und Sotiris noch nicht so richtig. Die musst du kennenlernen am Samstag.
Die muss ich kennenlernen, aber die müssen natürlich auch erstmal die Liga kennenlernen.
Ich will doch nicht solche Elfmeter sehen im Fußball. Leute, ich glaube, alle Bielefelder werden sich genauso aufregen wie wir, wenn ihnen das im nächsten Spiel genauso auch passiert und sie deshalb auf die Verliererstraße kommen. Dann werden sie auch sagen, das kann doch nicht wahr sein, dass so Spiele entschieden werden.
Aber es ist ja vor allem nicht vorhersehbar, was da wie entschieden wird. Wenn es klar wäre, das ist ja wirklich das große Problem. Diese Situation passiert von mir aus heute Nachmittag in der zweiten Liga in irgendeinem Spiel nochmal genauso und dann entscheidet ein Schiedsrichter, ist anders.
Dann wird es anders gepfiffen.
Und beides ist irgendwie von der Regel gedeckt. Ich habe einen etwas bitteren Tweet abgesetzt, wann denn der DFB-Schiris-Account jetzt mal erklärt, dass das alles regelgerecht war.
Ja, ja, das Wording beim DFB ist einmal mehr Glückwunsch an unsere Schiedsrichter, wieder alles richtig gemacht. Alle Fußballfans sollten bitte zujubeln.
Ja.
Und wir wollen uns nicht zu sehr hinterm Schiri verstecken. Und das Bittere in dieser Partie ist, wenn du offensiv wenig hinbekommst, und es beide Teams, dann darf natürlich so ein Aussetzer nicht dabei sein, weil der bringt dich auf die Verliererstraße und genauso ist es gekommen.
Ja, wir hatten ja vorher schon Probleme, uns gefährlich in Richtung Hannoveraner Tor zu bewegen.
Aber beide Teams, also immer wieder, ich möchte das betonen.
Nee, ist ja richtig, aber worauf ich hinaus möchte, ist, dass natürlich so etwas dann gerade auch in einem solchen Spiel, wo es ja eh schon schwierig und eng und dicht und, ja, und keine Räume da sind, macht es natürlich dafür Hannover nochmal den Tacken more convenient, sich dann einfach in die abwartende Position zu stellen und uns anlaufen zu lassen. Und ja, dann ist auch halt einfach nicht mehr viel passiert. Ne? Also die Außen wurden weiterhin dicht gemacht und teilweise hatte ich das Gefühl, Hannover hat irgendwie einen mehr auf dem Platz stehen, obwohl es natürlich nicht so war.
Ja, da hat es auch nicht wirklich Lösungen von außen gegeben.
Würdest du mit Lündal und Rossmann in Paderborn beginnen, frage ich dich jetzt mal ganz direkt.
Lündal, ja. Also Lündal ist für mich jetzt schon ein Spieler, bei dem ich sagen würde... Ist
gesetzt.
Aber wo ich sagen kann, der kennt die Position. Aha. Und auf Ewigkeiten gesetzt, genau. Auf ewig und schlagbar.
Ja. Die Fuchs freut sich.
Hat heute einfach gezeigt, dass das drauf hat und dass er in Form ist, noch längerem Form tief. Mein Take ist ein anderer, als der, den du jetzt vielleicht denkst. Ja. Ich bin nicht für Haie auf der linken Seite, sondern ich würde Zimmermann auf die linke Abwehrseite stellen.
Radikal. Moment, du würdest Zimmermann auf links spielen lassen?
Genau, ich würde Lündal auf rechts spielen lassen. Ich glaube, Zimmermann ist schon ein Allrounder, der das mal spielen kann. Und ich sehe da mehr Potenzial nach vorne und nicht mehr Gefahr nach hinten als bei Haie. Deswegen würde ich sagen, wäre das meine Aufstellung.
Ich war ja gestern auf einer Party und da waren auch einige Leute dabei, die das Spiel gesehen haben. Mhm. Und ich hatte ein bisschen den Eindruck, dass so eine gewisse Diskrepanz zwischen Leuten, die im Stadion waren.
Absolut.
Und Leuten.
Ich weiß genau, was du sagen willst.
Im TV, die haben das nämlich viel kritischer gesehen, als ich es oder wir das im Stadion eigentlich wahrgenommen haben.
Ja, habe ich auch so erlebt. Ich habe es aber nicht auf der Party erlebt, denn ich war nicht da. Ich habe es aber auf Social Media erlebt, zum Beispiel in den YouTube-Kommentaren, in den Instagram-Kommentaren.
YouTube ist ja immer Tune raus.
Wo ich dachte, haben wir dasselbe Spiel gesehen? Ja. Also da wurde davon gesagt, ja, es gab überhaupt keinen taktischen Plan, niemand hat da irgendwie eine Ahnung, was er tut, ne? Daniel Thune hat die Mannschaft nicht im Griff. Und ich dachte, das war doch eigentlich eine stabile Leistung. Klar, wenn jetzt Fortuna das 3-0 macht, so, dann ist der Drops gelutscht. Ja. Dann hätten wir wahrscheinlich noch 4 oder 5-0 gewonnen am Ende.
Ich meine, beide Richtungen waren möglich. Paderborn hätte auch einen Anschlusstreffer nach der Pause machen können. Dann wäre es sicherlich nochmal anders spannend geworden. Aber auch das ist alles hypothetisch. Dann hätte vielleicht Fortuna auch nochmal anders reagiert. Andi, jetzt frage ich dich mal frei heraus. Bist du denn soweit zufrieden mit dem, was wir getan haben?
Ich denke, ja. Also ich habe mir gerade auch nochmal die Übersicht der Zugänge hier angeschaut. Mhm. Und da haben wir dann 12 neue Spieler. Und die Ambition, aufsteigen zu wollen, finde ich, lässt sich eigentlich sehr gut daran ablesen. Man kann jetzt zurzeit sicherlich noch ein bisschen kritisch sehen, ob das dann auch alles so die PS auf die Straße gebracht werden. Ne? Nee, aber kadermäßig finde ich das echt eine Ansage. Also da finde ich, haben wir uns gut verstärkt.
Also mit dem Vorbehalt, dass wir in der Tat noch nicht so viele Spiele gesehen haben und man natürlich merkt, wir sind noch im Prozess des Kennenlernens und Abstimmens. Aber ich sehe uns trotz zwei Leistungsträgerabgängen mit Johannesson und Siebert stärker aufgestellt, mindestens als letztes.
Ja, finde ich nämlich auch.
Ich fand es vollkommen okay zu sagen, wir fangen mit zwei Stürmern an. Das hatte sich sicherlich Sanchela auch jetzt verdient nach dem Testspiel. Und die grundsätzliche Idee dahinter habe ich verstanden. Du nimmst mit Zimmermann einen echten Rechtsfuß, mit Sima Suso nimmst du einen Linksfuß. Also Leute, die aus dem Lauf flanken und deine Stürmer bedienen können. Das Problem ist nur, dass es halt rein eine theoretische Idee war, die in der Praxis nie funktioniert hat in dieser Partie.
Ja, war ja auch eine Frage von Passgeschwindigkeit. Ne? Wir haben uns ja sehr gerne auf einer Seite festgelaufen und bis wir dann mal den Ball wieder auf der anderen Seite hatten, ja, da war natürlich Münster auch komplett reingerückt wieder. Wir haben ja auch uns sehr erfolgreich von einem Einwurf am gegnerischen Strafraum zurück zum Torwart kombiniert, weil wir es irgendwie nicht geschafft haben, freie Räume zu finden. Also Münster hat da so das Mittelfeld dominiert und so die Passwege zugestellt, dass wir echt keine gute Chance hatten, mal wirklich einen Steckpass zu spielen, mal schnell auf Außen zu kombinieren. Das hat echt wehgetan, teilweise dazu zu sehen.
Ich hätte es noch besser gefunden, wenn man dann aber nicht das Ziel rausgegeben hätte, man will eigentlich einen direkten Wiederaufstieg. Denn das war ja das erklärte Ziel. Und das passt für mich nicht so richtig zusammen. Hecking stand nun mal am letzten Spieltag vor der Kurve, hat sich das Mikrofon genommen und hat gesagt, ich verspreche euch, ich werde alles tun, damit wir nächste Saison wieder aufsteigen.
Ja, ja, ist immer schwierig. Grüße an Julian Nagelsmann. Ne?
Ja,
in so einem Moment.
Ja. Die ersten vier Spieltage, ja.
Ja, genau. Ja, so will ich das auch sehen. Ich teile deine Ansicht. Ja. Und wenn ich das aber sage, dann hätte ich jetzt als Fan gehofft, dass er da diese Aussage trifft, weil er mit Vorstand und Geschäftsführung und so abgesprochen hat, das ist unser erklärtes Ziel, wir wollen den direkten Wiederaufstieg. Und dazu passt für mich die Transferpolitik nicht. Das geht nicht richtig zusammen, finde ich, weil dafür sind es dann zu viele junge Spieler.
Ananas schmecke ich. Oh, nimm mal nur die Soße.
Moment. Meinst du, die geheime Zutat ist Ananas?
Ich glaube, ja.
Das würde den Stapel Ananasse hier neben dem Gebäude erklären, ausgehöhlter. Ich befürchte, durch meine Erkältung sind meine Geschmacksknospen nicht fein genug.
Ich glaube, ich schmecke Ananas. Super. Ich meine, Ananas in der Soße geschmeckt zu haben. Ist das möglich?
Nein, eigentlich nicht. Eigentlich das Einzige, was drin ist an Früchte, das ist Zitrone.
Okay, ja, dann habe ich...
Ist ja so fast so wie Ananas.
Es ist nahezu okay. Das Gleiche.
Die Zitrone ist ja die Ananas von Wattenscheid.
Südfrüchte.
Ja, Südfrüchte. Fast die Farbe wenigstens.
Genau. Wunderbar.
Dankeschön. Schönen Tag. Tschüss. Ja, so viel zu deiner Ananas, Andi.
Ja, ich gehe offen damit um. Ich hinterfrage mich kritisch.
Ja, es ist ja auch auf Tonband aufgenommen. Auf unserem Magnetspuraufnahmegerät.
Er hat die Chance, jetzt auch hier zu zeigen, dass er inzwischen über viele Dinge anders denkt, sich auch anders gibt. Und dann warten wir mal ab. Aber er startet bei mir mit einem Defizit, mit einem Handicap.
Ja, das hat er bei mir auch, aber weit entfernt von, ich werde jetzt meine Mitgliedschaft kündigen und meine Dauerkarte zurückgeben. Das habe ich auch alles heute gelesen. Kann natürlich jeder machen, wie er möchte, wenn man das Gefühl hat, dass es so sehr mit seinem eigenen moralischen Kompass nicht zu übereinzubringen, dass man weiterhin Vereinsmitglied sein kann, dann soll man das gerne machen. Ich persönlich halte das für eine etwas überzogene Reaktion.
Ja, da bin ich auch nicht dabei. Da steht dann für mich der Verein Fortuna Düsseldorf und meine Liebe zu ihm. Die ist ein bisschen stärker als, denke ich mal jetzt, der Ärger über die Vergangenheit des Trainers, für die er selber verantwortlich ist. Aber nein, ich bin nicht begeistert und ja, das sorgt dafür, dass eine gehörige Portion Skepsis bei mir vorherrscht.
Keine richtige Chance, kein Aufbäumen, kein Plan. War das jetzt schlechter, genauso schlecht oder gar besser als die erste Hälfte gegen Nürnberg? Man weiß es nicht.
Das verschwimmt ja schon alles zu so einer Leistungsebene. Man kann das ja schon gar nicht mehr so richtig auseinanderhalten. Ne? Also vor dem Spiel war ja so die Ankündigung von Markus Anfang, wir wollen mutiger sein, wir wollen viele Bälle erobern, wir wollen Torchancen kreieren, wir wollen den Gegner unter Druck setzen. Aber man merkte ja gar nichts davon. Also man erkannte so gar kein anderes System, keine andere Einstellung zum Spiel. Einfach einen riesen Rucksack, den die Spieler mit sich herumtragen und nicht wirklich Initiative ergreifen. Man muss jetzt hier nicht den Stab über alle brechen. Ja, das ist ja klar, dass das schwierig ist. Das sind auch alles nur Menschen, aber eine Veränderung war jetzt nicht zu erkennen.
Dieses, und jetzt bin ich mal so ein bisschen Ruhrpott-Schalke, sonst irgendwas, ne, dieses Maloch, dass da jeder mindestens mal kämpferisch alles gibt. Das war halt so enttäuschend.
Es war everybody's game und wir haben halt leider dann das schlechtere Ende und individuelle Qualität oder vielleicht auch dann individueller Fehler. Ne? Also auf der einen Seite natürlich schlecht in der Restverteidigung, aber dann auch nicht gut von Dorlan, wie er begleitet, statt wirklich drauf zu gehen. Ne? Das ist das Problem.
Ein Unterschied, glaube ich, heute war die Ersatzbank, dass Hertha halt relativ stark nachlegen konnte, weil bei ihnen jetzt ja auch eher die Verletzten zurückgekommen sind. Während bei uns halt die Verletztenliste immer länger und länger wird und ehrlicherweise Markus Anfang dann auch nicht so unfassbar viele Alternativen hat. Er hat halt keinen Tim Rossmann, den er bringen kann. Cedric Itten war nicht dabei. Andere Spieler müssen früh raus. Das ist mittlerweile schon wieder ein echtes Problem. Lündahl nicht dabei. Also auch Spieler, die durchaus Stammplatzpotenzial haben und Stammspieler sein könnten.
Wir haben jetzt nach Berlin die zweite über weite Strecken gute Leistung der Fortuna gesehen. Wir haben aber auch eben die zwei aktuellen Schwächen, und die wechseln manchmal leider, aber auch in beiden Spielen gesehen, nämlich Unkonzentriertheiten, die müssen weniger werden. Und ohne Itten gerade das Fehlen eines Mittelstürmers macht sich in der Chancenverwertung gerade bemerkbar. Die ist gerade etwas unterdurchschnittlich. Ansonsten muss man aber sagen, dass die Mannschaft spielerisch in manchen Dingen besser funktioniert. Die Raumaufteilung ist da phasenweise besser. Wir kriegen auch langsam da wieder eine andere Dynamik rein. Wir müssen aus dieser Passivitätsrolle, die wir jetzt leider zu lange auch unter Tune ein bisschen hatten, müssen wir weiter raus, und das ist ein Prozess, den sehe ich aber. Bald ist es soweit, ein Gegner kriegt es bald ab. Vielleicht schon Kaiserslautern.
Ja, da bin ich bei dir. Das hat jetzt doch ein auch fußballerisch anderes Gesicht, was wir da auf den Platz bringen.
Man merkt einfach, unser Selbstvertrauen ist immer noch ein Pflänzchen, was von jedem Windhauch komplett umgeknickt wird. Das ist so.
Ja, und dann kann man aus unserer Sicht nicht nur über die VAR-Entscheidung an sich, sondern tatsächlich auch diese 6 Minuten, die es gedauert hat, haben uns wirklich sehr viel mehr geholfen als den Spielern von Kaiserslautern.
Ja, das hatte ich ja auch schon ihm zugestanden. Da gebe ich ihm vollkommen recht, dass das für Lautern ein bisschen der Knackpunkt war. Denn danach lief das Spiel sukzessive mehr wieder für uns in die Richtung.
Aber ich bin bei Tusche und nicht bei Herrn Lieberknecht. Prinzipiell mit der neutralen Brille drauf gesehen ist, glaube ich, dieses 1:1 leistungsgerecht.
Ja, und das Interessante ist, man kann schon sagen, dass die Leistung schlechter war als die letzten beiden Spiele gegen Berlin und gegen Freiburg. Ich fand, da haben wir noch besser gespielt eigentlich. Da hatten wir auch mehr Torchancen.
Wir haben jetzt 5 Spiele nicht gewonnen. Schlechter als das ist nur Dresden. Und das ist wirklich ja auch schon echt gefährlich.
Wir sind im freien Fall sportlich gerade. Und ich sehe gerade überhaupt keine Ansätze.
Ich sehe auch aktuell nicht wirklich die Ansätze. Also ja, es gab halt heute durch Einzelleistung von Rasmussen 2 gute Chancen und El Azouzi hat sich auch mal ein Herz gefasst. Aber das ist ja kein Zusammenspiel als Mannschaft. Das sind halt einzelne Momente, die da aufblitzen.
Klar, wir machen Dinge anders, an die kann man sich auch halten. Aber wir machen unterm Strich nichts besser. So, das muss man auch sagen, das bringt uns nichts, dass die Pressinglinie weiter vorne ist, wenn wir trotzdem keine Torchancen daraus generieren. Und das sind aber alles nicht Probleme, vielleicht auch nicht mal Probleme der Spielweise oder der Taktik, das sind Probleme des Kopfes. Die Mannschaft ist ja blockiert, da ist ja kein Selbstvertrauen.
Ja, richtig.
Und dafür ist leider aber auch der Trainer verantwortlich. Und das kriegt Markus Anfang überhaupt nicht hin. Also wirklich überhaupt nicht.
Ich war ja damals bei Unterhaching und wir hatten einen guten Spieler, das war Anton Fink.
Da kommen wir zu. Du nimmst mir die Fragen aus dem Mund, aber finde ich gut. Mach weiter.
Ich bin das gewohnt, immer wenig Gegenfragen gestellt zu bekommen.
Genau.
Nein, und Anton Fink war zu der Zeit Torschützenkönig in der 3. Liga.
Ja.
Und ganz Düsseldorf, inklusive Lumpi, hat sich gefreut auf den Anton. Und dann hat wohl Lumpis Dad ihm irgendwie erzählt, also es gibt jetzt einen neuen Spieler, der heißt Fink. Anton. Nee, der heißt irgendwie anders. Ich glaube Olaf. Seitdem bin ich bei Lumpi und bei Axel Benninghausen immer wieder Olaf.
Okay, okay. Ja, haben wir das auch geklärt. Sehr schön. Ja, das ist keine einfache Situation, nicht nur generell sportlich, sondern dann auch eben mit dieser schweigenden Kulisse. Dir bricht der theoretische Vorteil von einem ausverkauften Heimspiel weg. Und eine Stimmung, die ja durchaus, wenn du 1-0 in Führung gehst, dich vielleicht danach etwas tragen kann. Und das möchte ich nicht ganz außer Acht lassen, dass das natürlich auch dazugehört. Trotzdem, die Enttäuschung war schon groß, dass es spielerisch schon so ein großer Rückschritt war. Wir können am Ende dann drüber diskutieren, das ist manchmal auch scheißegal, ist alles. Aber ich wollte das schon mal erwähnt haben, weil es ja doch nicht wenige Menschen gibt, die Daniel Thune enorm für die Spielweise kritisiert haben. Und dann muss man sagen, ja.
So viel besser war jetzt auch nicht.
So viel besser ist es dann eben in so einer Partie heute auch nicht gewesen. Und auch in Kiel habe ich das schon ein bisschen so empfunden. Gerade in der zweiten Halbzeit, als wir vorne dann auch kaum Torschüsse generiert haben.
Das sind einfach wirklich zwei verschiedene Paar Schuhe. Emotionen und Rassismus ist nicht das Gleiche.
Und das Falscheste, was man in so einer Situation machen kann, ist solche Dinge zu bagatellisieren und herunterzuspielen. Es ist sehr unglücklich, als Trainer der Mannschaft und des Spielers, der rassistisch beleidigt wurde, davon Emotionen zu sprechen. Ich sage es einfach nochmal, weil es so wichtig ist. Rassismus ist keine Emotion. Rassismus ist eine Geisteshaltung. Und diese Geisteshaltung gilt es mit klarer Kante zu bekämpfen. Und das erwarte ich auch von einem Fortuna Düsseldorf-Trainer.
Wir müssen jetzt hier Entscheidungen treffen. Wir müssen jetzt die Nachfolge regeln. Es bringt jetzt nichts, mit Klaus Allofs als Lame Duck weiterzumachen. Das gilt, auch wenn es mir für ihn persönlich ein bisschen leid tut, wahrscheinlich auch für Christian Weber. Und wir müssen da jetzt den klaren Cut machen. Wir müssen diese Mannschaft in die Spur bringen. Die Trainerfrage müssen wir lösen. Unsere Meinung ist bekannt. Und wir müssen dann auch die Verstärkungen im Winter holen. Und offenkundig ist das Problem ja nicht nur die Außenverteidigung, sondern vor allem, wie wir vorne Tore erzielen. Das muss jetzt alles sitzen, was wir jetzt tun diesen Winter. Und das ist das Problem. Du hast einerseits Zeitdruck, den hat er jetzt selber natürlich auch nochmal ein Stück weit befeuert, diesen Druck. Keine Entscheidung treffen, keine Kommunikation ist eigentlich immer das Schlechteste und mir gefällt es natürlich auch nicht.
Ob jetzt Klaus Allofs jetzt das verkündet hätte oder nicht, ich glaube, die Notwendigkeit zum Winter spätestens dann doch nochmal einen klaren Schnitt zu machen, die haben wir auch schon vorher gesehen.
Wir halten hier, glaube ich, einen Fachmann, was das Thema Scouting, Kadermanagement, Transfers etc. betrifft. Das hat die Vergangenheit gezeigt. Das heißt nicht, dass auch so jemand nicht Fehler macht. Und auch in Stuttgart, auch in Dortmund, auch bei Ajax natürlich vor allem, haben Transfers nicht immer geklappt. Aber ich glaube, man hat gesehen, wenn er relativ freie Hand hatte, dann hat er meistens mehr richtige als falsche Entscheidungen getroffen. Diese neue Ausstellung mit jemandem, der natürlich jetzt auch eine Delle in seiner Karriere hatte, also ist ein bisschen wie bei den Spielern, ja. Aber hätte er die nicht gehabt, hätten wir jemanden wie Sven Mislintat niemals bekommen.
Ja, wie so oft, es wirkt fast so, als hätte Klaus Allofs seinen eigenen Nachfolger gescoutet.
Und das ist wirklich eine große Chance. Und ich glaube für beide Seiten, eine große Chance für Sven Mislintat, seine Karriere wieder in die richtige Richtung zu bringen. Und natürlich für Fortuna jetzt mit ihm den Turnaround vielleicht zu schaffen.
Die Schwierigkeit ist ja, dass es sportlich jetzt sukzessive besser wurde.
Richtig. Das muss man anerkennen, gerade die letzten Spiele. Es haben halt zuletzt die Tore gegen Schalke und Elversberg gefehlt. Aber seit dem rundum enttäuschenden Spiel in Dresden hat es sich jetzt im Dezember in 3 Partien im Grunde auch von Spiel zu Spiel gesteigert. Und das macht die Situation jetzt gerade ein bisschen schwierig.
Aber Thorsten, bist du denn positiv gestimmt, dass dieser Aufwärtstrend sich über die Winterpause hinweg halten wird?
Das ist doch die Gretchenfrage.
Genau.
Das ist der Kern. Das ist genau die Frage, glaube ich, die sich Sven Mislintat auch gerade stellt.
Gott sei Dank kriegt er Geld dafür, das zu beurteilen, ja. Nicht wir.
Ist das ein Strohfeuer oder ist das eine klare Weiterentwicklung?
Mistlint hat. Wenn er das schafft, wenn er sich so auf diese zweite Liga einstellt und die Besonderheiten von Fortuna Düsseldorf, dann habe ich da große Hoffnung, dass hier eine Aufbruchstimmung entsteht und was Positives heranwächst.
Ich bin vollkommen absurderweise positiv gestimmt für diese Rückrunde. Ich weiß gar nicht warum, aber ich glaube, das wird schon, alles wird gut, ja.
Meine Hoffnung ruht ein bisschen darauf, dass die letzten drei Spiele mich dann doch sukzessive dazu gebracht haben, zu denken, dass wir das irgendwie das Ruder jetzt rumgerissen haben.
Ich würde das jetzt auch gar nicht an den Persönlichkeiten wie Mislint hat oder Anfang festmachen, sondern dass wir da dann einfach doch eine Mannschaft haben, die das qualitativ einfach stemmen kann, zumindest zweite Liga zu spielen.
Aber da glaube ich, die Person Anfang kann halt zum Problem werden, wenn der Start jetzt nicht gelingt. Das ist für mich so die große Gefahr.
Ich fühle auch nicht, dass die beiden ersten Spiele direkt so super laufen. Und ich glaube tatsächlich, wir zittern relativ lange.
Die Drogen sind immer noch hinterm Fernseher. Die Putzfrau hat sich nicht bedient oder hat auch nicht als Transfergehilfin sozusagen die Drogen an die Leute aus Urk weitergeleitet.
Ich sehe ehrlich gesagt nicht, dass es jetzt anderthalbfach so viele Punkte gibt in der Rückrunde. Das sehe ich halt trotzdem leider nicht, aber halt schon besser. Also ich sage es hier jetzt in diesem Podcast, Fortuna Düsseldorf wird nicht absteigen.
Ja, wir haben ja gestern mit Eva auch drüber gesprochen. Also schlechter geht's eigentlich kaum mehr in der Rückrunde. Mehr als 17 Punkte werden wir wohl holen. Ich glaube auch, dass wir diese magische 40-Punkte-Marke überschreiten werden.
Ich würde erstmal sagen, dass sich hier jeder bewusst sein muss, trotz der guten Stimmung, dass eine Mannschaft und ein Verein, der so eine Hinrunde spielt, auch so eine Rückrunde spielen kann. Und wenn das passiert, dann wird's richtig düster. Ich glaube trotzdem, dass die Hoffnung zumindest berechtigt ist, dass es nicht passiert.
Das war für mich gestern der Lackmustest. Mhm. Das war die Frage, können wir diesen Trend fortsetzen? Die Leistung hat das gerechtfertigt, die war gut und am Ende das Ergebnis auch. Also es macht ja auch was mit dem Selbstvertrauen der Spieler, deshalb bin ich positiv. Das heißt jetzt nicht, dass wir jetzt von Sieg zu Sieg eilen, aber ich bin doch jetzt nochmal deutlich zuversichtlicher, was die nächsten Spiele oder die Rückrunde betrifft. Das kann man vielleicht so festhalten.
51 Punkte in der Rückrunde sind noch immer möglich, Thorsten.
Ja, wir wollen mal sehen. Nein, es ist natürlich keine Zeit für Träumereien. Es zählt jetzt nur noch der Klassenerhalt. Aber vielleicht schaffen wir es ja, dass dies zumindest mal eine etwas entspanntere Rückrunde wird und dass wir jetzt zumindest auch die Spiele ein bisschen mehr genießen können. Zumindest die letzten Heimspiele waren hier jetzt durchaus da auch noch etwas angenehmer. Wir hatten Ballbesitz, aber ganz viel in ungefährlichen Räumen. Darum täuscht die Statistik hier, die klassische Ballbesitzstatistik, sehr.
Und selbst die Pässe, die ankamen, waren teilweise so ungenau, dass der annehmende Spieler große Probleme hatte, diese mit einem guten First Touch zu verarbeiten.
Ja, gerade First Touch war ein Problem, wegen des Rasens auch.
Die Bälle sind weit versprungen teilweise und das kostet dann halt diese wertvollen Zehntelsekunden, die du halt bräuchtest, um dich vernünftig aufzudrehen und einen Raum vor dir zu haben, und dann hast du ganz schnell den Verteidiger wieder auf deinen Füßen stehen.
Der Fokus lag halt wirklich darauf, diesen Ball zu sichern im Zentrum, und dann sind halt alle Spieler auf einem Fleck gewesen, und dieses dann aus dem Pressing schnell lösen mit einem Doppelpass, es war halt einfach nicht mehr möglich. Da war überhaupt nicht der Raum da. Und das war halt gegen Bielefeld, wie du gesagt hast. Ich hatte das Gefühl, man hat das Spiel viel weiter aufgezogen und auch im Zentrum viel mehr Lösungen gefunden, dass man auch dann schnell in vor allem flach in die Spitze spielen konnte. Das war ja auch gar nicht vorhanden.
Ich finde aber auch, wenn wir aufs Taktische eingehen, dass sich unser Spiel verändert, wenn wir die Außenbahnen vernünftig besetzt haben. Ich hatte ja eben schon von monothematisch oder monotaktisch, das ist jetzt kein Ausdruck, aber ich nenne es jetzt einfach mal so, gesprochen. Wir brauchen das. Wir müssen variabler spielen. Und darum ist diese Besetzung der Außenbahnen so wichtig. Und das, finde ich, ist eine entscheidende Erkenntnis heute aus dieser Partie.
Ja, wir haben es ja auch dann in Überzahl ordentlich ausgespielt. Das war ja dann Handball-esk, wie wir dann den Ball von links nach rechts und wieder zurück haben laufen lassen, um immer zu schauen, okay, wo ist diese Lücke? Und dann mit tiefen Bällen, das haben wir dann wirklich gut gemacht und haben auch dann Paderborn einfach ins Leere laufen lassen mit ihren Konterversuchen. Für den neutralen Zuschauer war es dann, glaube ich, ein okayes Spiel in der zweiten Halbzeit. Für uns natürlich aus den genannten Gründen extrem ärgerlich, dass das dann so gelaufen ist.
Oft ist es ja so, dass Fortuna dann einfach volle Pulle drüber schießt oder daneben schießt oder gar nichts macht. Ne? Und ich fand, diesmal war da schon mehr Zucht drin. So, ne? Das hat mir auf jeden Fall gefallen.
Insgesamt fand ich in dieser Partie, wenn man mal drüber nachdenkt, Fortuna hat halt defensiv kaum was angeboten. Das ist etwas, das haben wir jetzt zum Beispiel gegen Bielefeld ja auch schon gesehen. Mhm. und ehrlicherweise selbst gegen Paderborn. In dieser Formation, das funktioniert wirklich ganz gut. Umso ärgerlicher ist, dass die Dreierkette jetzt wieder verändert werden muss im nächsten Spiel. Aber diese Kombination hat sich so langsam da hinten so ein bisschen gefunden. Und ich finde, diese Doppel-6 gegen Elassouzi und Tanaka musste auch erstmal durchkommen. Diese Formation jetzt, bin da ganz zufrieden mit. Ich würde jetzt außer den notwendigen Änderungen, so viel würde ich nicht mehr verändern.
Hamza unterschreibt bis 2028.
Freut mich sehr, ich glaub, da tanz ich.
Der Matthias Kneifel von der Lilie
besuchte die Jebrabel-Familie.
Mit manch interessanter Anekdote
gab er dem Gespräch eine schöne Note.
Im Spiel wurde sehr gut als Team verteidigt.
Währenddessen der Andi alle durchbeleidigt.
Hinterher wurde von Anfang viel gejammert.
Weil er sich mal wieder an den XG-Wert klammert.
Doch kein Jezeta hilft und kein Verdruss.
Nach 90 Minuten 0:0, dann war Schluss.
Wäre schön, wenn's anders stände.
So freut sich weder Anfang noch der Ende.
Normalerweise ist es ja so, dass wir eine gute und eine schlechte Halbzeit spielen. Und dieses Mal hätte ich mich jetzt nicht gewundert, wenn die zweite Halbzeit etwas schlechter wird, denn die erste Halbzeit war gut, aber die zweite Halbzeit war eben auch gut. Und es ist leider, leider, leider wirklich das Thema Chancenverwertung. Es gibt halt diese zwei Arten von Fortuna-Spiele, entweder die, wo wir...
Oder Halbzeit.
Genau, wo wir gefällig um den Strafraum herumspielen und gar nichts passiert, oder wo wir auch uns Torchancen erarbeiten, diese aber einfach nicht machen. Und es war insgesamt ein Spiel der zweiten Klasse.
Dieses Problem, dass wir Torchancen nicht verwandeln, das zieht sich ja durch die gesamte Saison. Ich glaube, da müssen wir uns nichts vormachen. Das wird sich auch bis Saisonende, zumindest bei diesen handelnden Leuten, nicht mehr ändern. Man kann so ein bisschen hoffen, aber das ist auch gefährlich, dass halt jetzt, wenn Ljubicic dazukommt, dass wir dann da vielleicht einen zweiten vorne haben. Das fehlt manchmal schon einer neben Itten.
Ich glaube, vielleicht war man sich so ein bisschen sicher, weil halt so wenig davor auch gekommen ist von Bochum, dass man halt genau diesen Spannungsabfall von 100% auf vielleicht 98% oder 97% oder sowas, dass der in dem Moment wirklich dazu geführt hat, denn Bochum ist ähnlich wie wir, die haben halt grundsätzlich eine bessere Qualität als das, was der Tabellenplatz und die Spielergebnisse aussagen. Ja, und dann fängt es halt zu rattern an dem Kopf.
Das passt natürlich auch einfach zu dieser Saison, muss man sagen. Wir hatten es lange Zeit sehr unter Kontrolle und ich finde so Aktionen wie die von Kastenmeier, so unterhaltsam das ist ja ein Ausdruck von einer gewissen
Leichtigkeit.
Entspanntheit, ja. Und Sicherheit. Ne? Und das willst du dann auch vielleicht deiner Mannschaft weitergeben. Ich will das jetzt auch an der Stelle nicht kritisieren. Man fühlte sich, glaube ich, ein bisschen zu sicher. Und Bochum ist qualitativ halt eine Mannschaft, von der jederzeit dann doch noch mal mehr kommen kann, wenn du sie halt lässt. Du musst halt bis zum Schluss konzentriert bleiben.
Die Leistungen haben inzwischen, gerade wenn wir jetzt nur die letzten zwei Spiele angucken, Bochum und jetzt in Nürnberg, das war echt gut. Die Leistungen haben inzwischen ein wirklich zufriedenstellendes Niveau erreicht, wo man wirklich sagen kann, ja, wenn wir so weiterspielen, dann wird die Saison ein versöhnliches Ende nehmen. Also vielleicht nicht auf die Gesamtziele, die wir einst vor der Saison hatten, aber versöhnlich dahingehend, dass wir aktuell wirklich eine sehr, sehr gute Phase in der Rückrunde haben und wenn wir so weitermachen, man sich um das Thema Klassenerhalt nun auch keine Sorgen mehr machen muss.
Wir können es schaffen, eine mittelmäßige Mannschaft zu werden. Eine Mittelfeldmannschaft, das wäre doch schön.
Ich bin jetzt viel sicherer, dass wir es schaffen werden, als ich es in der Winterpause war. Das sage ich auch. Da wart ihr ja teilweise positiver als ich.
Ja.
Da war ich ja mit der größte Skeptiker so bei uns. Und da sage ich jetzt, nee, ich bin mir jetzt eigentlich relativ sicher, dass wir es packen.
Ja, es steht und fällt mit der Verfügbarkeit der Spieler. Aber grundsätzlich gehe ich davon aus, dass wir die positive Trendwende geschafft haben. Das war heute ein Ausrutscher und es geht besser weiter.
Ich bin viel negativer da. Ich denke, dass es doch ein richtig, richtig hartes Stück Arbeit wird bis zum letzten Spieltag. Also ich,
ja, das bezweifelt aber auch keiner.
Was ich mir wünsche, ist zwei Spieltage vor Ende, dass wir da sicher safe sind und dann schöne Saison beenden, aber vorher wird das wirklich Punkt um Punkt, wird gekämpft, muss alles gegeben werden, alles muss reingeschmissen werden.
Ich
Vielleicht war es ein Tor zu hoch, aber Fortuna war alleine aufgrund der ersten Halbzeit, glaube ich, so desolat unterwegs und so schlecht in der Konterabsicherung, dass wir uns wirklich nicht beschweren können, hier keinen Punkt geholt zu haben. Die Ergebnisse der anderen Teams haben dafür gesorgt, dass der Tabellenkeller wieder noch enger zusammenrückt. Der trügerisch sichere Platz 11 ist nämlich nur noch 3 Punkte vom Relegationsplatz und 4 vom direkten Abstiegsplatz entfernt. Das werden spannende letzte 6 Spiele. Ja.
Ich verstehe natürlich nach einer Partie wie heute, dass wir jetzt auch ein bisschen am Scheideweg stehen, um jetzt zu gucken, okay, waren das jetzt 2 Ausrutscher? Letzte Woche haben wir jetzt als einen gesehen, aber die Reaktionen heute waren natürlich ernüchternd. Oder wird es richtig ernst? Weil wenn das jetzt in Kaiserslautern schief geht, dann haben wir 3 Spiele in Folge verloren, dann kann es gut sein, dass wir unten drauf rutschen und dann entstehen all die alten Diskussionen neu wieder. Dann stehen wir auf einmal nämlich schon wieder da, wo wir im Dezember standen. Da muss jetzt was kommen gegen Kiel. Ansonsten müssen wir was verändern. Sonst sehe ich nicht, dass das auf einmal in Magdeburg und in Dresden wieder gut wird. Und dafür sind diese Spiele einfach überlebenswichtig für uns. Ich gehe mit, dass man sagt, nee, wir müssen die Ruhe bewahren und wir können den Turnaround gegen Kiel schaffen. Aber wenn das gegen Kiel schief geht, dann reicht es mir nicht, wenn wir sagen, ja, dann versuchen wir es halt nächste Woche. Wir müssen alle ruhig bleiben und dann wird es halt schon gut. Weil dann ist es halt irgendwann eine Schallplatte, die immer und immer wieder läuft.
Fast jeder Journalist, den ich gehört habe, alle sagen so, ja, die Fortuna, die wird das schon schaffen, weil da ist die individuelle Qualität so groß und. Ja, und dann sieht man so Spiele wie die letzten 3, da kann die individuelle Qualität leider dann auch solche Komplettausfälle nicht verhindern. Und das ist extrem gefährlich. Wenn das nicht in den Köpfen ankommt, dann wird's noch viel enger, als es jetzt vielleicht schon ist.
Weil das ist ja auch meine Kritik, dass wir diese Partie im Grunde erwartbar angefangen haben. Und erwartbar für uns Deppen, habe ich vor dem Spiel gesagt, bedeutet auch erwartbar für die Deppen von Holstein Kiel.
Ja.
Die eben in dem Fall auch wissen, was bei Fortuna passieren wird. Ich sehe keinen Plan B.
Genau, Plan B und Plan C gibt es nicht. Das ist ja auch etwas, was man Daniel Thun in der Vergangenheit öfter mal vorgeworfen hat. Und ja, zum Trainer und Wechsel und sowas kommen wir ja gleich auch noch. Insgesamt würde ich sagen, dass das schon okay ist, dass Kiel das gewinnt, weil wir uns halt wieder doof anstellen und natürlich kommt der Schiedsrichter auch mit rein.
Man hatte nicht das Gefühl, dass sie wirklich besser waren.
Nein. Also gewinnen hätten wir es nicht dürfen. Das Unentschieden wäre wahrscheinlich das gerechtere Ergebnis gewesen. Wir hatten mit Daniel Thun jemanden, der auch schwierige Situationen moderieren konnte. Markus Anfang war ja jetzt nicht so der begnadete Kommunikator. Das ist halt für mich auch wirklich noch so ein Faktor. Kriegen wir mit dieser Personalie auch die Ruhe rein?
Ich finde es mutig, aber auch sehr riskant, dass er diesen Weg geht, um die Strategie nicht zu verlassen, um nicht Inhalte und Entwicklung zu torpedieren. Und ich kann überhaupt nicht einschätzen, wie die Wahrscheinlichkeit ist, dass dieses Projekt aufgehen wird.
Wir fassen zusammen und ich glaube, wir sind uns da alle einig, dass wir schon durchaus hier ein Risiko eingehen und eben nicht die vermeintlich naheliegende Lösung mit dem Feuerwehrmann durchführen. Aber vielleicht wird dieses Risiko auch belohnt. Das ist in beide Richtungen aktuell möglich. Wir sind also jetzt wirklich an einem Scheideweg hier. Das ist ganz klar. Das werden die nächsten 5 Spiele jetzt zeigen. Die 5 Stufen der Trauer beschreiben den Prozess, den Trauernde durchleben.
Da macht aber jetzt jemand ein Fass auf.
Nennen wir es die 5 Phasen des Fortuna-Daseins. Erste Phase, leugnen. Nach der 0-1-Niederlage in Braunschweig dachte ich, das ist ein Ausrutscher, auch aufgrund der 13 Verletzten.
Ja, das kann ich verstehen.
Zweitens, Ärger.
Hertha BSC.
Und auch Kaiserslautern. Ich war wirklich wütend.
Oh ja.
Dann Nummer 3, feilschen. Nach dem Kiel-Spiel, wir tauschen den Trainer aus, versuchen den Absturz irgendwie zu verhindern, irgendwas zu verändern.
Ob das ein guter Deal war, wir werden sehen.
Viertens, Depression. Da stehe ich jetzt. Ratlosigkeit, Ärger und Wut habe ich hinter mir gelassen. Namaste.
Und dann?
Ja, zuletzt Akzeptanz. Da bin ich noch nicht. Und ich hoffe wirklich, dass dieser Tag auch noch ein bisschen auf sich warten lässt. Aber boah, fühlt sich das alles gerade wirklich, wirklich beschissen an. Wir bräuchten einfach mal was, was vielleicht irgendwie Hoffnung macht.
Ein Zeichen. Man hat gemerkt, dass das ganze Team und auch das ganze Stadion, da kommen wir ja nachher auch noch wieder zu, erkannt hat, um was es geht. Man konnte jedem Spieler ansehen, dass er diesen Meter extra gehen möchte und auch gegangen ist.
Und man muss sagen, da ist Alexander Ende schon ein bisschen wahrscheinlich über seinen Schatten gesprungen. Ein Punkt bei ihm ist ja, dass er zu dogmatisch an seiner Spielidee mit Raute und viel Ballbesitz bei Münster festgehalten hatte. Und das ist ja gar nicht der Fall gewesen. Also das war nicht die Art und Weise, wie wir Fußball gespielt haben. Fortuna hat den Kampf angenommen. Fortuna hat gezeigt, dass sie im Abstiegskampf bestehen können. Und jetzt geht es aber um Bestätigung. Das ist ganz wichtig. Wir müssen einfach weitermachen. Es ist natürlich schon anstrengend, jede Woche so viel Energie reinzubringen. Aber es geht nicht anders. Andere schaffen es auch.
Ja, eben.
Und ich glaube aber, dass diesem Team jetzt guttun wird, dass der Druck nicht derselbe ist wie jetzt beim Dresden-Spiel.
Und diese Fehlpässe, diese kleinen Unsauberkeiten, ja. Es war manchmal war es einfach zu einfach, also zu wenig, zu schnell der Ball weg, wie sich das durch diese Saison zieht.
Dieses Thema immer ein Stock dazwischen, ne? Also das macht halt auch nicht jede Mannschaft, also Schalke mit zwei oder drei Leuten sich dazwischen geworfen, da haben sie es uns halt auch offensiv sehr, sehr schwer gemacht, fand ich.
Und das Mittelfeld, was da viele Räume sehr, sehr aggressiv zugelaufen ist, da sehe ich durchaus Verbesserungen im Vergleich zu den letzten Wochen, gerade auch was die Konterabsicherung betrifft. Wir haben heute eigentlich gar nichts oder kaum was zugelassen.
Also was das hingeht, letzte Linie, das war gut. Und das war in meinen Augen schon besser als beispielsweise unter Anfang. Das fand ich deutlich souveräner heute.
Das kann einem Hoffnung machen, weil man eine Entwicklung irgendwie sieht. Sie muss aber jetzt leider schon im nächsten Spiel im Grunde unbedingt in Punkten fruchten.
Es ist ein Tag nach dem immens wichtigen Heimsieg gegen Elversberg. Und ich bin ehrlicherweise immer noch erleichtert.
Ja, das geht mir auch so. Es war auch wirklich wieder ein Tag der großen Emotionen gestern.
Ich hatte vorher natürlich Hoffnung auf den Klassenerhalt, aber jetzt glaube ich auch wirklich dran. Wir packen das.
Ja, aber dennoch, nächste Woche ist Endspiel in Fürth, noch ist nichts erreicht.
Das stimmt. Ich habe allen gestern vom Spiel erzählt, gegen Elversberg ist das Qualifying. Das entscheidet, von welcher Position wir ins letzte Spiel in Fürth starten. Und ich würde sagen, das lief ganz gut. Wir gehen jetzt also optimistisch ins letzte Rennen.
Heute wollen wir erstmal über den fulminanten Heimsieg gegen Elversberg sprechen. Und ich denke, nach viel berechtigter Kritik in den letzten Wochen wird heute mal wieder gelobt.
Ich glaube, das brauchen wir jetzt auch alle mal für die Seele. Noch ist zwar nichts erreicht, aber wenn wir so auch nächste Woche auftreten, dann schaffen wir das. Also heute wird gelobt, gelobt, gelobt. Das sieht im Augenblick gar nicht mal so gut aus mit Blick auf die dritte Liga. Ich weiß jetzt auch nicht, wie ich damit irgendwas Hoffnungsfrohen rausgehen soll, denn im Moment ist die Zukunft vage. Wenn man sich die dritte Liga anguckt, wir sind da natürlich schon ein großer Club mit unserem Stadion und allem. Aber das zeigen andere Clubs wie 1860 München.
Das muss nichts heißen.
Kaiserslautern etc. Das ist kein Selbstläufer. Nur weil du ein großer Verein bist, bist du nicht automatisch nächste Saison der Top-Favorit. Und das wird jetzt sehr schwer. Das werden jetzt harte Wochen. Es wird trotzdem besser werden. Das zeigt die Erfahrung. Es geht nicht ständig abwärts. Wir waren auch schon in der vierten Liga mit Fortuna und sind da wieder rausgekommen. Wir werden auch hier wieder rauskommen. Aber stellt euch mal darauf ein, dass das manchmal auch eine Weile dauern kann.
Und auch mit uns geht's weiter. Die letzte Sachinformation, die wir hier heute noch geben können.
Gebrabbel kennt keine Liga.
Mein persönliches Fazit diese Saison, bitter. Ich glaube, bitter ist das Wort, was es am besten beschreibt. Ansonsten würde ich diese furchtbare Saison gerne einfach abhaken.
Es gab so wenig Lichtblicke dieses Jahr und deswegen, ich will gar nicht mehr viel sagen. Es war eine Katastrophe und es wird hoffentlich alles besser.
Die Zukunft ist natürlich nicht ganz so rosig, wie sie bei einem Ligaverbleib gewesen wäre. Das ist halt eine Herausforderung, die muss man aber irgendwie annehmen. Auch persönlich für sich als Fan, denke ich.
Wir haben so viel gemacht als Fans und sind so enttäuscht worden. Es sind so viele Choreos gemacht worden. Der Fanmarsch, dann die Aufrufe in der Stadt. Alles hat gebrannt für den Verein. Das ist alles umsonst gewesen. Das wird mir noch lange nachhängen.
Ja, ich kann einfach nur sagen, dass ich erschüttert bin. Zum einen über den Abstieg, aber zum anderen auch über die Konsequenzen. Nämlich, dass jetzt ein Großteil des Kaders einfach mal ablösefrei gehen kann.
Es dauert Jahre im Fußball, etwas aufzubauen. Aber es braucht nur Monate, um alles kaputt zu machen. Das ist jetzt natürlich auch die Chance für einen Neuanfang.
Mannschaft bauen, die auf drei Säulen aufbaut, auf Identifikation, auf Routine und auf frischem Blut. Ich glaube, die Gefahr, und Beispiele gibt es ja genug, durchgereicht zu werden, abzustürzen. Diese Gefahr besteht, diese Gefahr darf und sollte niemand unterschätzen.
Und auch um den Bogen zu spannen zur Personalie Arabi, ich glaube, dass Fortuna grundsätzlich dann gut tut, diese Anfangsphase von Sami Arabi Schritt für Schritt aufzubauen, sich dann Gerüst auch im Kader zu bauen, was jetzt nicht dann alle 18 Monate eigentlich gerade wieder über den Haufen geworfen wird.
Ruhe und Kontinuität, die zu Erfolg führen. Das würde ich mir wünschen, wenn das so, wie du das gerade skizziert hast, Daniel, in Erfüllung gehen könnte.
Aus meiner Sicht ist die Liga noch mal knüppelhärter als die zweite Liga. Auch diese Liga hat kein Mittelfeld. Auch diese Liga besteht aus Abstiegskampf und Aufstiegskampf. Und wenn du unten reingerätst, dann ist es sehr, sehr schwer, da wieder rauszukommen.